Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Michael Bröker und wir starten heute erneut zusammen in diesen Tag. Es ist Freitag, der 23. Juli. Zu ihrem 60. Geburtstag, das war vor 7 Jahren, gab Angela Merkel einen kleinen ungewohnten Einblick in ihr Seelenleben. Damals bekannte die gerade wieder einmal zur mächtigsten Frau der Welt gewählte Kanzlerin unprätentiös, dass es sie nach einer ruhigen Kindheit in der Uckermark ein bisschen in die Welt hinausgezogen habe. Nun ja, so kann man das auch sagen. Die Weltreise der Bundeskanzlerin ist nun fast zu Ende. Eine ihrer Stationen auf der Abschiedstournee ist die klassische Sommerpressekonferenz vor der Hauptstadtpresse. Zum 29. und womöglich letzten Mal war Angela Merkel gestern zu Gast im Haus der Bundespressekonferenz. Und die Journalisten erlebten eine fünffache Kanzlerin. Zunächst Angela Merkel, die gelernte Feministin. Frauenförderung, Frauenpolitik, ja gar Feminismus als politisches Ziel. Das war für die erste Bundeskanzlerin in der Geschichte in den Anfangsjahren ihrer Amtszeit nie ein Schwerpunkt. Doch schrittweise merkte Angela Merkel, dass die Erwartungen an sie von vielen Frauen, die auch in Deutschland Gleichberechtigung nur aus den Buchstaben im Grundgesetz kennen, sehr hoch sind und sie sich stärker einbringen muss. Auch deswegen wurde Merkel von der Gegnerin zur Unterstützerin einer Frauenquote.
Ansonsten, glaube ich, gibt es wirklich viele Frauen, die sehr viel mehr getan haben für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und trotzdem habe ich auch einiges auf den Weg gebracht. Und zwar nicht nur wegen meines weiblichen Geschlechts, sondern auch, weil ich mit wachsender Zeit als Politikerin gesehen habe, dass von alleine ziemlich wenig geht.
Und dass es durchaus Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, räumte sie gestern süffisant ein.
Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz.
Zweitens, Angela Merkel, die geläuterte. Der Klimaschutz sollte ihr großes Thema werden. Als Umweltministerin unter Helmut Kohl war sie einem größeren Publikum bekannt geworden. 2007 gab sie als Regierungschefin das Ziel aus, dass Deutschland bis 2020 rund 40% weniger Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen sollte. International setzte Angela Merkel den Klimaschutz auf die Agenda. Doch regelmäßig riss Deutschland die selbst gesteckten Ziele. Und heute räumt die Kanzlerin ein, dass man ihr hier bei diesem Thema durchaus Versäumnisse vorwerfen kann.
Gemessen an dem Ziel, deutlich unter 2 Grad oder möglichst nah an 1,5 Grad Celsius Anstieg, ist nicht ausreichend viel passiert.
Drittens, Angela Merkel, die Sture. Der Moment, an dem die Kanzlerin nicht nur rational, abgewogen und strikt sachlich agierte, sondern eben auch emotional, war das Offenhalten der Grenzen in der Flüchtlingskrise. Bis heute rückt sie keinen Deut von ihrer damaligen Haltung ab. Humanität first und dann sehen wir mal, wie es klappt. Die zerstrittene Europäische Union bei dem Thema Migration, auch das ist ein Erbe dieser Kanzlerin. Das Thema wird eine der großen Herausforderungen für ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin.
Außerdem, das muss sehr kritisch angemerkt werden, ist es nach wie vor nicht gelungen, für die Europäische Union eine gemeinsame Asylpolitik festzulegen. Und das ist etwas, das in den nächsten Jahren unbedingt gelöst werden muss, weil es eine schwere Bürde für den Zusammenhalt der Europäischen Union ist.
Viertens, Angela Merkel, die Wessi. Sie ist in Hamburg geboren, aber in der Uckermark aufgewachsen. Ihre Zeit in der DDR brachte Angela Merkel ohne große persönliche Einschränkungen zu Ende. Wohlmeinende sprechen von passivem Widerstand, ihre Gegner eher von Angepasstheit. Jedenfalls wollte Angela Merkel nie die Ossi sein, sondern eher die Politik der westlich geprägten Bundesrepublik verstehen, adaptieren und am Ende auch für sich nutzen. Für viele Ostdeutsche war Angela Merkel deshalb nie eine der ihren. Die Kluft zwischen vielen ostdeutschen Wählern und der Kanzlerin blieb. Sie verschärfte sich sogar in der Flüchtlingskrise. Und Angela Merkel weiß heute selbst wohl am besten, dass sie die vorhandenen Gräben nie wirklich schließen konnte. Gestern gab sie dann ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin noch einen Tipp mit auf den Weg.
Ich wünschte mir, wenn jetzt jemand aus der alten Bundesrepublik Bundeskanzler wird, dass einfach ein großes Interesse weiter für Biografien aus der ehemaligen DDR da ist. Weil die Verletzungen, die Gefühle, die Anerkennung, die der Kontext, das ist alles etwas, für das man sich auch nach wie vor kümmern sollte, um ganz Deutschland zu verstehen.
Fünftens, Angela Merkel, die Gelassene. Da kann Trump kommen oder Erdogan, Putin oder Bolsonaro, Steinmeier, Steinbrück oder Schulz. Die vielleicht größte Konstante in 16 Jahren Angela Merkel ist die stoische Ruhe, die ihre Auftritte prägen. Auch die Aufgeregtheit der Journalisten prallt regelmäßig an dieser Kanzlerin ab. Professionell, freundlich, so entgegnet sie den Medien und sie sagt sogar, dass ihr die Fragerunden wie gestern regelrecht Freude bereiten.
Ich habe mein Amt immer so verstanden und werde das auch bis zum Ende so tun, dass ich die Termine mit Freude oder zumindest mit einer positiven Erwartung und einer guten Grundstimmung wahrnehme. Und dazu gehört auch die Sommerpressekonferenz. Und das ist ja auch spannend, weil ich weiß ja nie, was Sie fragen. Und insofern ist es ja auch eine Überraschung immer wieder. Und das macht auch Freude.
Fazit: Die Welt hat sich verändert, Deutschland hat sich verändert. Aber diese Kanzlerin ist sich in gewisser Weise auch über 16 Jahre treu geblieben. Schritt für Schritt, sachlich werden die Probleme gelöst, die anstehen. Ob ihre Partei dabei mal auf links gedreht werden muss oder der Koalitionspartner leidet, ob ihre Kritiker daran verzweifeln oder nicht, ob das ideologisch nun so oder so zu beurteilen ist, das war nie Merkels Mission. Sie blieb, wie sie war. Sie kennen mich. In diesem Sinne hat sie doch etwas von ihrem Vorgänger Helmut Kohl. Eine gewisse stoische Ewigkeit, die Deutschland insgesamt, man darf das so sagen, nicht schlecht bekommen ist. Jetzt werden wir ohne sie auskommen müssen. Mal sehen, wie gut uns das gelingt. Unsere weiteren Themen heute. Dr. Constanze Kurz ist Informatikerin und Datenschutzexpertin und sie spricht mit uns über ein Phänomen, das immer mehr um sich greift. Es geht um Cyberattacken.
Gerade da hat der aktuelle Bundestag für alle 19 Geheimdienste beschlossen, dass die jetzt mithacken dürfen. Und damit geben sie natürlich Gelder rein in diesen Markt. Das ist also eine völlig falsche Strategie.
Außerdem sprechen wir darüber, wie grotesk paranoid China mittlerweile vermeintliche Staatsfeinde verfolgt. Und wir gedenken einer der größten Stimmen in der Popmusik, die leider viel zu früh gegangen ist. Aber wir sie trotzdem niemals vergessen werden.
A major Russian-speaking ransomware gang gone. The group behind the JBS and Kaseya attacks is offline. It is one of the most prolific cybercriminal organizations in the world. Watch now, the ransomware gang, known as, appears to have disappeared from the internet.
Eine Hackerbande aus Russland paralysiert per Cyberattacke amerikanische Unternehmen. Der deutsche Verfassungsschutz warnt vor digitalen Angriffen auf die Bundestagswahl, auch wenn Innenminister Horst Seehofer klarstellt,
dass die Vorbereitung der Wahl, die Durchführung der Wahl sicher ist.
Experten warnen vor Attacken auf die Olympischen Spiele, auf deutsche Kliniken, auf Unternehmen. Im Rheingau wurde die ganze Stadtverwaltung eines kleinen Ortes, Geisenheim, lahmgelegt von Hackern. Fazit: Cyberattacken sind eine der großen Herausforderungen für die freien Gesellschaften. Aber wie groß ist die Gefahr wirklich? Was ist das für ein Markt, der dahinter steckt? Und wie funktioniert die Hackerbranche eigentlich? Das bespricht jetzt mein Podcast-Kollege Stefan Lischka mit Dr. Constanze Kurz. Sie ist Informatikerin und Sachbuchautorin. Sie ist Sprecherin beim Chaos Computer Club. Das ist ein eingetragener Verein von Hackern. Und sie war unter anderem Sachverständige der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestages. Sie soll ein wenig Licht bringen in eine Welt, die man kaum sieht, die aber doch allgegenwärtig ist.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Dr. Kurz.
Hallo, guten Morgen.
Frau Kurz, Sie sind Informatikerin, Sie sind Datenschutzexpertin, Sie sind aktiv beim Chaos Computer Club. Was ist besser geschützt gegen Cyberattacken? Die Bundestagswahl oder Ihr Rechner zu Hause?
Oh ja, ganz sicherlich die Bundestagswahl, denn die Wahl findet ja auf Papier statt, die eigentliche Wahl. Und da ist, glaube ich, ein Angriff sehr viel schwieriger. Aber wenn Sie die Frage größer meinen, also im Sinne von alle Systeme mit der Bundestagswahl zusammenhängen, dann ist es sicherlich die Bundestagswahl. Also je nachdem, wie man es meint.
Dann ist die Bundestagswahl gefährdeter als Ihr Rechner, meinen Sie?
Ja, sicher. Einfach weil als Angriffsziel ist natürlich attraktiv für viele Menschen, diese Wahl zu manipulieren, wenn sie denn irgendwie könnten. Denn mit einer Wahl verbindet sich viel Geld und viel Einfluss und viel Macht. Und mit meinem Rechner nicht so viel.
Jetzt haben Sie schon gesagt, wenn ich am 26. September wählen gehe, mache ich das mit zwei Kreuzchen auf einem Stück Papier. Eigentlich ein Segen, oder? Oder ist es für Sie als Digitalexpertin, sind Sie da empört, dass die Wahl immer noch so analog ist? Oder sagen Sie gerade an dem Punkt, Mensch toll, kann man eigentlich auch nicht attackieren dann?
Nee, da bin ich sehr froh drüber. Ich habe auch einen gewissen Anteil daran, weil der CCC damals auch ein Gutachten zu dem Wahlcomputerurteil
der Chaos Computer Club.
Genau. Beigetragen hat. Da ist, es gibt ja einen Spruch des Gerichtes, dass wir elektronisches Wählen so nicht mehr haben. Und da bin ich auch ganz zufrieden, denn die Entwicklung nach dem Urteil hat eigentlich gezeigt, wie gut wir damit fahren, dass wir ohne elektronische Komponenten wählen.
Im Vergleich zum Beispiel zu den Vereinigten Staaten von Amerika, die haben Wahlautomaten. Wurden die schon gehackt?
Alle kommerziellen Wahlcomputer, die in den USA im Einsatz waren oder sind, sind bereits gehackt, ja. Es gibt immer einmal im Jahr sozusagen wie eine Art Wettbewerb auf der DEFCON. Da gibt es so ein sogenanntes Voting Village. Da tun sich die Hacker zusammen und gucken sich all die Wahlcomputer an. Und kein System hat bisher standgehalten. Keins.
Das bedeutet aber trotzdem, dass die letzte amerikanische Wahl rechtmäßig und richtig war? Oder kann man im Nachhinein nachvollziehen, ob was gehackt wurde?
Es gibt ein paar Schwierigkeiten damit, aber die Amerikaner haben das Problem schon etwas früher erkannt, nämlich schon bei der Trump-Wahl, und haben viele von diesen elektronischen Wahlsystemen, die nur elektronisch wählen und keinen Papierbeleg haben, aus dem Verkehr gezogen. Das war natürlich sehr klug, weil aus meiner Sicht, gerade auch so mit dem Ärger, den Trump jetzt gemacht hat, hätte man sicherlich ein größeres Problem gehabt, wenn man noch so viele Wahlcomputer ohne Papierbeleg gehabt hätte. Weil so kann man ja das Papier zählen, und das wird vielerorts auch getan. Denn diese Wahlcomputersicherheit hat eher was damit zu tun, den Verlierer zu überzeugen und nicht den Gewinner. Und bei Trump haben wir ja gesehen, ein großes Problem. Insofern können sich die USA glücklich schätzen, dass sie von diesen direkten elektronischen Wahlcomputern, also ohne Papier, fast alle vorher aus dem Verkehr gezogen haben.
Die haben quasi eine analoge Komponente hinzugefügt, um die digitalen Schwächen auszumerzen.
Das ist richtig, ja. Und sie sind auch teilweise davon wieder abgekommen. Also es gibt auch einige Wahlkreise, die nicht mehr elektronisch gewählt haben.
Mhm. Einerseits werden Unternehmen digital erpresst, andererseits warnt der Verfassungsschutz vor Cyberattacken aus dem Ausland. Sind die Täter, die Hacker dahinter, eigentlich aus dem gleichen Milieu? Sind die Leute, die jetzt zum Beispiel in Amerika Unternehmen erpressen, deren Daten quasi lähmen und 70 Millionen Dollar Lösegeld fordern, das gleiche Milieu von Leuten, die vielleicht für einen autoritären Staat aus dem Ausland die Bundestagswahl infiltrieren und beeinflussen?
Na, ich würde sagen, es gibt Schnittmengen, denn viele von denen, die für Erpresserbanden tätig sind, sind schlicht Auftragshacker. Denen gibt man Geld und sie hacken, je nachdem, wer, ob das ein Geheimdienst ist oder ein Krimineller, ist ganz egal. Die kriegen sozusagen eine Aufgabe oder eine Teilaufgabe und führen das durch gegen Geld. Insofern gibt es da Schnittmengen. Aber wer aus politischen Gründen hackt, im Auftrag zum Beispiel von Geheimdiensten, Regierung oder Militär, ist in der Regel kein Krimineller. Also kriminelle Banden unterscheiden sich schon. Man sieht aber große Zusammenhänge bei diesem jetzt großen Erpressungshack mit den 70 Millionen, die da als Lösegeld gestellt wurden, sieht man sehr deutlich. Denn da hatte der US-Präsident Biden die Russen mal aufgefordert, guckt doch mal bitte euren Erpresserbanden mal auf die Finger. Und schwupps hat man den Tag darauf gesehen, dass deren Webpräsenzen, die hatten ja so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, diese Bande, plötzlich weg waren. Die sind quasi untergetaucht, waren sie auch schon mal. Also man sieht eine gewisse politische Reaktion, auch bei reinen, ja, kriminellen Banden, denn die wollten ja in erster Linie Geld. Insofern, da zeigen sich gewisse Zusammenhänge zwischen Staatshackern und Auftragshackern und Erpresserbanden.
Oder haben die einfach nur Muffensausen bekommen, weil sie gehört haben, der amerikanische Präsident ist uns auf den Fersen, oder?
Es ist sicherlich ein gewisser Druck, aber der Ermittlungsdruck geht dann von den Russen aus, weil man zumindest davon ausgeht, dass die auf russischem Territorium sitzen. Die haben einfach, vielleicht wurde ihnen dazu warm unterm Hintern, kann schon sein. Aber es gibt einfach auch noch einen dritten Zusammenhang, und der besteht natürlich darin, dass dieselben Leute sich an diesem Markt von Sicherheitslücken bedienen. Es gibt also mittlerweile eine richtig große professionelle Branche, die handelt mit Sicherheitslücken. Auf ihrem Mobiltelefon, auf ihrem Rechner, ja, und auf den Rechner natürlich von Behörden und Unternehmen.
Jetzt gerade nochmal auf Revel, auf die Hacker, die in den USA Unternehmen gehackt haben und 70 Millionen Dollar Lösegeld gefordert haben. Wie läuft so ein Hack ab, und warum mussten dann plötzlich lauter Supermärkte zu machen?
Na, hier hat man sich sozusagen einen Mittelsmann genommen. Kaseya heißt die Firma, die, glaube ich, den allermeisten Menschen überhaupt nichts sagt. Also niemand weiß, wie diese Dienstleister, die teilweise Hunderte, Tausende, Zehntausende Kunden haben, wie die überhaupt heißen. Die bieten halt Dienstleistungen an. Und wenn die gehackt werden, dann ist das wie so eine Art Kaskade, dadurch, dass dann alle die Kunden davon mit betroffen sind. Und deswegen war hier der Schaden so vergleichsweise groß, weil eben etwa in Skandinavien hat das Supermarktketten betroffen. Und dann merken die Leute natürlich, was losgeht. Und hier hat man eine Sicherheitslücke ausgenutzt, die noch gar nicht so alt war, offenbar. Also wo man jetzt nicht sagen kann, hat die Firma monatelang vergessen, ihre Systeme abzudaten oder so. Also war einfach sehr, sehr nachlässig. Und das zeigt einen weiteren Trend, nämlich, dass diese Erpresserbanden schneller werden. Die reagieren schneller auf bekannt gewordene Sicherheitslücken. Das ist ein Trend, der sich seit bestimmt 6-7 Jahren immer mehr beschleunigt.
Ist das auch eine Kritik an der Politik? Denn wenn die Politik sagt, Achtung, die Bundestagswahl könnte angegriffen werden, ist das dann auch, weil staatliche Stellen bisher noch nicht die richtige Power da reingesetzt haben, um sich gegen Cyberattacken auch zu wehren? Oder stimmt das nicht?
Naja, wir haben ja ein bisschen, als wir uns verabredet haben für den Podcast, kam ja sozusagen den Tag danach Horst Seehofer in die Bundespressekonferenz und hat mal wieder darüber erzählt, IT-Sicherheit und die Bundestagswahlen. Und ja, redet ja darüber auch immer, als sei das so eine Art Wetterphänomen, da kann man nur moderieren. Ja. Aber Fakt ist natürlich, dass der Staat sich hier ganz aktiv und auch gerade erst als Einkäufer geriert. Der steckt staatliche Gelder in diese Sicherheitslücken. Wir haben gerade, da hat der aktuelle Bundestag für alle 19 Geheimdienste beschlossen, dass die jetzt mithacken dürfen. Und damit geben sie natürlich Gelder rein in diesen Markt. Das ist also eine völlig falsche Strategie.
Inwiefern dürfen die mithacken? Was bedeutet das?
Die haben die gesetzliche Erlaubnis bekommen, alle 19 Geheimdienste sozusagen, dass sie jetzt auch staatliche Hacking-Software einsetzen dürfen. Und dafür brauchen sie natürlich sozusagen die Grundlage, nämlich die Sicherheitslücken. Also da ist jetzt sozusagen so ein Spagat entstanden.
Welche Sicherheitslücken? Die der Programme? Oder,
je nachdem, entweder Mobiltelefon in der Regel, aber auch normale Computer. Sie brauchen ja eine Form von...
Sie nehmen quasi selbst teil an dem Markt jetzt, die staatlichen Stellen. Und das halten Sie für einen Fehler?
Ich halte das für einen absoluten Fehler. Ich halte das auch für langfristig dumm, weil wir sind ja sozusagen nicht nur als Einzelpersonen betroffen, sondern in hohem Maße unsere Behörden, unsere Wirtschaft und der gesamte Wirtschaftsbereich sind ja eher die Ausspionierten. Ja? Wir sind ja nicht diejenigen, die Betriebssysteme herstellen oder Hardware, sondern wir sind ja die Nutzer. Mhm. Und wir müssen uns gut verteidigen. Was sozusagen mit diesen Beschlüssen im Bundestag gemacht wurde, ist, eine Flanke zu öffnen und unsere eigenen Gelder in diesen Markt zu stecken. Und lustigerweise ist öffentlich kaum bekannt, aber es gibt dafür noch keine Regeln. Niemand hat Regeln für diese Geheimdienste gemacht, welche Art von Sicherheitslücken die nutzen dürfen zum Beispiel. Mhm. Mal angenommen, die shoppern sich für ihren Staatstrojaner eine Sicherheitslücke, die einen ganz hohen Anteil etwa von behördlich genutzten Systemen betrifft. Die müssen das nicht melden. Die können das einfach benutzen. Und das halte ich für absolut falsch.
Die sind nicht rechenschaftspflichtig irgendwem gegenüber.
Man will dafür mal Regeln machen in der Zukunft. Und es gibt auch andere Demokratien, die haben dafür bereits Regeln. Aber bei uns gibt es keine. Es ist quasi Gutdünken.
Auf der anderen Seite ist es doch eigentlich richtig, dass zum Beispiel dem organisierten Verbrechen an den Kragen gegangen wird. Man vielleicht versucht, über Cyberattacken durch staatliche Stellen solche Netzwerke auffliegen zu lassen. Drogenringe etc. Das muss ja der Staat auch machen können. Und da ist er ja eigentlich in der Pflicht, auch digitale Werkzeuge zu nutzen, oder nicht?
Ich denke, die Debatte ist natürlich ein bisschen schwierig zu führen. Natürlich möchte man, dass Strafverfolger, also das organisierte Kriminalität wäre jetzt erstmal Strafverfolgung, möchte man den technischen Mittel an die Hand geben. Ja? Klar, gar keine Frage. Bei den Geheimdiensten ist das nochmal eine andere Frage. Geheimdienste verfolgen keine Verbrecher, das ist nicht ihr Auftrag. Die sollen in der Regel vor allen Dingen Informationen sammeln und Entscheider in der Politik vorbereiten auf Entwicklungen. Also das sollten wir nicht vermischen. Aber ich halte natürlich trotzdem für schwierig, wenn man Strafverfolgern diese Möglichkeiten gibt. Weil der Spagat, wenn sie sich an diesem Markt bedienen, und selber hacken, der wird ja nicht weniger, nur weil sie vielleicht in einigen Fällen bestimmte Verbrecher damit fangen können. Mhm. Also dieses Gebiet ist einfach sehr, sehr schwierig in dem Sinne von, die Antworten sind nicht einfach. Also weder können die Strafverfolger durch die Erlaubnis zum Staatstrojaner jetzt alle Informationen, die sie sonst nicht finden, kriegen, noch ist es sozusagen andersrum, dass man ihnen, wenn man ihnen das staatliche Hacken versagt, ihnen alle Möglichkeiten nimmt. Denn wir müssen, glaube ich, schon sehen, dass in der digitalen Welt sehr, sehr viele Möglichkeiten bestehen der Überwachung, bereits jetzt.
Was wäre dann Ihrer Meinung nach die intelligentere politische Strategie gewesen, alle Sicherheitslücken zu schließen? Aber das kann ja nicht Aufgabe der Politik sein, weil Sicherheitslücken gibt es in der Software, weil vielleicht jemand nicht aufgepasst hat von einem Unternehmen.
Also ich glaube nicht, dass die Politik die strukturelle IT-Vertrauenskrise lösen kann, das glaube ich auch nicht. Aber sie könnte natürlich ganz andere Anreize setzen. Und selbstverständlich hielt ich es für sehr viel schlauer, vor allen Dingen langfristiger, eine defensive Sicherheitsstrategie zu fahren, auch im Sinne der inneren Sicherheit. Also sozusagen sich weniger angreifbar zu machen, diesen Markt nicht mit staatlichen Geldern noch zu päppeln, auf keinen Fall. Aber das ist natürlich auch oft, muss man ehrlicherweise auch sagen, eher eine Strategie, die über eine Legislaturperiode hinausgeht. Also und diese Denke in Legislaturperioden ist halt verbreitet politisch. Mhm. Und gerade in dem Bereich jetzt der Staatstrojaner, muss ich einfach mal sagen, die hat die Politik sehr stark gehört auf die Wünsche von Geheimdiensten. Die haben gesagt, wir brauchen das. Aha, na dann kriegt er das. Aber so diese, dass man das ehrlich mal argumentativ sich überlegt, was tue ich hier, welche Anreize setze ich hier langfristig für eine Branche, die ohnehin wächst und die mich aber bedroht in meiner inneren Sicherheit, weil jede Behörde bei uns, übrigens auch die Geheimdienste selbst, benutzen ja dieselben Computersysteme. Ich hätte das für sehr kurzfristig gedacht. Also finde ich falsch.
Könnte es mal einen so großen Hackerangriff geben? Wir haben jetzt schon gesehen mit Revel in den USA, wo ganze Supermarktketten zumachen mussten. Könnte es auch mal einen Angriff geben, auch auf die Bundesrepublik, dass man sagt, vielleicht gibt es einen Hack auf ein Logistikunternehmen, das eben auch ganz viele Firmen beliefert, so dass es wirklich eine Wirtschaftskrise auslösen könnte?
Zum einen, wir sind noch nicht so zentral vernetzt, wie manche sich das gerne wünschen würden. Also es gibt immer noch Elemente, die nicht so vernetzt sind, dass man sozusagen so eine breite Kaskade auslösen kann. Mhm. Zum anderen, glaube ich, es gibt mehr Aufmerksamkeit dafür. Also sind ja auch eine Menge Leute, die in dem IT-Feld arbeiten, die sind dafür sehr aufmerksam. Und die gehen ihren Chefs auf die Nerven, diese Eugene zu machen. Also hier ist ja ein gewisses Umdenken. Politisch ist das sicherlich noch nicht da. Also die politischen Anreize sind zu gering. Aber ich habe den Eindruck, dass in der professionellen IT-Branche auch viele darauf bestehen. Und wenn man sein Personal halten will, also ein gutes IT-Security-Personal hat, dann sollte man so eine Wünsche auch nicht eher sozusagen ignorieren.
In den Wind schlagen, okay.
Also mir scheint tatsächlich in der Branche ist das Umdenken schon lange angekommen. Man muss ja auch mal sehen, dass es eine Menge Firmen gibt, die sind nicht betroffen. Die haben also vielfach schon Präventionsmaßnahmen ergriffen und sich sozusagen vor den schlimmsten Angriffen bewahrt. Es ist eben nicht wie das Wetter. Man kann dem vorbeugen. Man muss allerdings noch manchmal Geld reinstecken.
Ihr Wunsch an die nächste Bundesregierung, auch gerade mit Blick auf ein Digitalministerium, ist das eine Thematik, die da wichtig wäre oder ist das die falsche Adresse?
Ehrlich gesagt, ich bin nicht mehr überzeugt von diesem Digitalministerium. Fand ich vor einem Jahrzehnt vielleicht eine Idee, ja, als es so anfing mit der Durchdringung der Digitalisierung in aller Bereiche. Mhm. Aber mittlerweile halte ich es für so eine derartige Querschnittsaufgabe, dass ich nicht glaube, dass man nicht mit einem Digitalministerium irgendwas auffangen sollte, muss für Fragen der IT in jedem dieser Ministerium Kompetenz geben, gar keine Frage. Ja.
Dezentral aufgestellt.
Ja, also muss man sich mal fragen, ja, jedes Ministerium Justiz oder Landwirtschaft, alle diese haben mit IT zu tun. Ich halte das nicht mehr für sinnvoll, ein Digitalministerium zu machen. Zumal, wir haben ja schon gesehen, wir haben jetzt eine Staatssekretärin für diesen Bereich, halte ich für eine Luftnummer. Also hat ja nichts gebracht.
Das sagt Frau Dr. Kurz. Ich sage vielen, vielen Dank für das Interview und für den Einblick in eine Welt, die viele nur vom Hörensagen kennen, aber ich glaube jetzt ein Stück weit besser verstehen. Und zwar dank Ihnen. Vielen Dank.
Sehr gern.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass in Hongkong jetzt sogar Herausgeber von Kinderbüchern als Staatsfeinde festgesetzt werden. 5 Mitglieder der Gewerkschaft der Logopäden sind wegen einer Serie von Kinderbüchern festgenommen worden. Sie hätten, Zitat, aufrührerische Publikationen veröffentlicht, verbreitet, ausgestellt oder kopiert, Zitat Ende. Heißt es in der Mitteilung der Polizei. Es ging um Illustrationen, die Demokratiebewegungen darstellen sollten. In diesen Momenten wird einem wieder einmal klar, welch großes Glück wir Kinder haben, die wir in Demokratien hineingeboren werden, in denen Aufklärung und Lehre immer auch eine Lehre der anderen Meinung ist. Und ich mit Pitchepuck und Carlsson vom Dach damals ins Bett gehen durfte.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die große Amy Winehouse schon 10 Jahre tot ist. Mit diesem Song wurde die britische Soul-Sängerin weltberühmt. Ihre markante Stimme, ihre Bienenstockfrisur und ihr schwarzer Lidstrich auf den Augen waren ihre Markenzeichen. Ihre großen Gegner waren die Drogen und der Alkohol. Einen Hehl machte sie nie daraus. Die persönlichen Erfahrungen verarbeitete sie in ihrem Song Rehab. Damals sang sie, they tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Ihre Eltern waren machtlos, wie die Mutter Janice Seaton jetzt in einem Interview anlässlich des 10. Todestages ihrer Tochter im britischen Fernsehen verriet.
Well, I was limited by what I could do.
Yeah. Amy Winehouse' damaliger Ehemann Blake Fielder Civil gab nach ihrem Tod zu, sie an harte Drogen herangeführt zu haben. Versuche, einen Entzug zu machen, unterband er. Erst als sich die Sängerin von ihm trennte, ging sie in eine Klinik. Zu spät. Ihre Mutter Janice erinnert sich an die letzten Worte ihrer Tochter, einen Tag vor ihrem Tod.
I remember exactly. I said to her, Amy, I love you. She said, I love you too, Mommy. But that's how we were.
Yeah.
And I could express my love to her.
Am 23. Juli 2011 starb die Ausnahmesängerin mit 4,16 Promille im Blut an einer Alkoholvergiftung. Was viele nicht wissen, Amy Winehouse, die in ihrer Kindheit Dinah Washington und Ella Fitzgerald als ihre musikalischen Vorbilder bereits nannte, war eine begnadete Jazzsängerin. Sie liebte es, gerade mit Klassikern zu improvisieren und zu experimentieren. Wie hier eine ganz besonders seltene Aufnahme aus dem Jahr 2000 zeigt. Rest in peace, Amy. Ich wünsche Ihnen einen gesunden Start ins Wochenende. Am Montag hat das Warten ein Ende. Dann ist Gabor Steingart an dieser Stelle wieder für Sie da. Ich verabschiede mich einstweilen. Auf Wiederhören.
My huckleberry friend, moon, river.